Herzlich willkommen bei den Päpsi Elternguides. Marlina Schmidt und Daniela Lang geben Ihnen in diesem Podcast einfache und praktische Tipps rund um die Themen Erziehung und Elternsein. Ein Kind zu bekommen heißt, auf eine Weltreise zu gehen, von der man niemals wieder so zurückkommt, wie man startet. Die Päpsi Elternguides bieten wie in einem Reiseführer Tipps an, aus dem Sie herauspicken können, was zu Ihrer individuellen Familienreise passt. Hier sind für Sie Marlina Schmidt und Daniela Lang.
Ja, hallo liebe Eltern, wir begrüßen euch ganz herzlich zur 9. Folge. Ich begrüße auch die Marlina neben mir. Hallo Marlina.
Hallo. Ihr habt eine Empfehlung bekommen, euer Kind bei einer Frühförderstelle vorzustellen oder stellt selbst Probleme bei eurem Baby, Kleinkind oder bei eurem Kindergartenkind im Bereich Entwicklung, Verhalten und Lernen fest? Oft erschreckt das Eltern erst einmal und stellt viele offene Fragen. In dieser Folge wollen wir euch Mut machen, die Frühförderung und die Frühförderungsstellen als Chance zu verstehen und versuchen, eure offenen Fragen zu klären.
Und heute haben wir noch einen Gast, eine wirkliche Fachfrau bei uns. Das ist die Daniela Wimmer aus der Frühförderstelle, die da ihre ganze Kompetenz heute mitgebracht hat. Hallo.
Schön, dass ich heute da sein darf.
Möchtest du ganz kurz noch was zu dir sagen, was du als Beruf genau bist? Und ja, wie du heißt, haben wir, glaube ich, schon gesagt, oder?
Ja, ich bin Psychologin und arbeite in einer Frühförderstelle.
Gut, dann kommen wir gleich zu der ersten Frage. Was versteht man denn unter Frühförderung, beziehungsweise was ist eine Frühförderstelle und für wen ist denn die Frühförderstelle gedacht?
Mhm. Frühförderung ist eine Unterstützung in der Entwicklung für Kinder im Alter zwischen Geburt und Schuleintritt. Bei uns geht es prinzipiell darum, dass wir die Kinder unterstützen wollen und die Eltern auch dort, wo die Kinder stehen, in ihrer individuellen Entwicklung unterstützen. Also ihre Ressourcen verstehen und begreifen, um mit denen zu arbeiten, um ja den Kindern die bestmöglichen Entwicklungschancen zu ermöglichen. Und unser oberstes Ziel ist die Teilhabe, also das Kind zu unterstützen im gesellschaftlichen Leben, gut teilhaben zu können und auch gleichzeitig Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das Kind sich optimal entwickeln kann.
Genau. Hast du schon gesagt, welches Alter? Für welches Alter? Also was ist so das Altersspektrum bei euch in der Frühförderstelle?
Zwischen Geburt und Schuleintritt.
Genau, also das heißt, es geht nur bis zum Schuleintritt.
Genau. Mhm. Sobald ein Kind eingeschult wird, kann man keine Frühförderung mehr beantragen.
Deswegen heißt es ja auch Frühförderstelle.
Genau, für junge Kinder. Frühe genau. Unterstützung. Genau.
Ja, du hast schon gesagt, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, zu euch zu kommen. Genau, wer kann denn eine Empfehlung aussprechen, das Kind bei euch vorzustellen in der Frühförderstelle?
Also empfehlen, prinzipiell kann das jeder. Also wir haben ein niedrigschwelliges Beratungsangebot. Die Eltern könnten von sich aus auf uns zukommen, um sich mal ganz
einfach beraten zu lassen.
Einfach beraten zu lassen, genau, ohne dass darauf auch eine Frühförderung folgen muss. Genau, einfach mal ein Gespräch führen und sich erklären lassen, was Frühförderung ist. Das kann oft auch der Kinderarzt sein oder der Kindergarten. Viele Eltern kommen aber auch zu uns, weil sie Erfahrungen schon gehört haben im Bekanntenkreis oder von Freunden, dass Kinder Frühförderung gehabt haben.
Was mir selber immer gar nicht so klar ist, gibt es denn eigentlich auch den Weg sozusagen, dass ihr eine Diagnose schon bekommt aus einer Kinderklinik, vom KBO oder so, die dann Frühförderung empfehlen?
Das kommt auch vor. Das sind dann häufig sehr junge Kinder, Säuglinge, also zum Beispiel Kinder, die mit einer Behinderung geboren worden sind, die ein genetisches Syndrom haben oder Frühchen waren.
Ja, weil oft in dem jungen Alter, sag ich mal, gibt es ja viele Diagnosen, werden ja so früh gar nicht gestellt. Das sind dann wahrscheinlich, wie du jetzt gerade gesagt hast, wirklich Kinder, die mit einer Behinderung auf die Welt kommen, wo das dann...
Genau.
Ja, weil oft ja traut man sich ja auch manchmal noch gar nicht, so in so einem jungen Alter schon so eine richtige Diagnose zu stellen. Zumindest ist so meine Erfahrung manchmal, wenn Kinder zur Diagnostik geschickt werden, dann gibt es oft noch nicht so eine richtige Diagnose, sondern eher so ein Entwicklungsverzögerung zum Beispiel, so als allgemeines.
Ja, also es gibt schon Diagnosen, die auch ab der Geburt feststellen. Mhm. Zum Beispiel, wie gesagt, genetische Syndrome, genau, oder angeborene Herzfehler, ein Hydrozephalus, solche Krankheiten, die im Mutterleib teilweise schon festgestellt werden oder eben Frühgeburtlichkeit. Genau, da liegt dann eine Diagnose schon vor, beziehungsweise bei Kindern, die zu früh geboren worden sind, die werden sehr häufig an Frühförderstellen angebunden, um eben Entwicklungsverzögerungen vorzubeugen, also um die Kinder von Anfang an optimal zu unterstützen, zum Beispiel durch Krankengymnastik.
Genau, du hast vorhin einen ganz wichtigen Aspekt gesagt, nämlich Eltern, die einfach mal kommen, um sich sozusagen zu informieren. Und das finde ich immer ganz wichtig. Also das ist uns in unserem Podcast auch ganz wichtig, weil wir oft Eltern erleben, die sagen, ich hatte immer schon so ein Bauchgefühl und ich war vielleicht beim Kinderarzt, aber der hat jetzt nicht so mich so ernst genommen oder ich fühlte mich da nicht so gut beraten auch. Und ich glaube, dass es immer ganz, ganz wichtig ist, da auch dem Bauchgefühl zu vertrauen. Ja, und wenn Eltern, ich glaube, die wissen es einfach am allerbesten, das hat sich die Natur gut überlegt. Wenn jemand ein Bauchgefühl hat und sagt, er macht sich Sorgen um Entwicklung, finde ich, ist es eine ganz tolle Option, da einfach auch hinzugehen und sich auch nochmal eine Meinung zu holen, wenn der Kinderarzt das ein oder andere vielleicht gar nicht so sieht oder so einschätzt.
Genau, also das können die Eltern auf jeden Fall tun und in dem Fall würden wir dann auch eine Diagnostik machen und gucken, ob wir das ja so sehen, dass das Kind wirklich Unterstützung braucht oder ob man die Familie vielleicht auch woanders hin vermitteln kann. Mhm. Ja? Mhm.
Genau.
Und wie ist das? Ich denke, das ist für die Eltern auch ja was sie sehr interessiert. Braucht man, damit man bei euch quasi einen Platz bekommt für die Frühförderung, ein Rezept oder eine Überweisung oder... Ja, wie wird das finanziert? Also wer zahlt quasi auch die Frühförderung?
Also zur Beratung kann völlig unabhängig jeder kommen. Das bezahlt der Bezirk Oberbayern bei uns in unserer Frühförderstelle. Wenn wir dann tatsächlich eine Diagnostik durchführen, dann brauchen wir das Einverständnis vom Kinderarzt. Und dafür brauchen wir vom Arzt einen Förder- und Behandlungsplan. Das bedeutet jetzt noch nicht, wenn wir diesen Förder- und Behandlungsplan haben und die Diagnostik durchführen, dass das Kind dann später auch wirklich Frühförderung bekommt. Aber die brauchen wir, um dann die Diagnostik...
Starten zu können auch im Endeffekt,
genau,
oder?
Genau, durchführen, ja. Abrechnen zu können, genau. Ja. Und dann, wenn wir der Meinung sind und der Kinderarzt auch, also man braucht immer den Kinderarzt im Boot, dann können wir die Frühförderung beantragen und dann sind die Leistungsträger einerseits der Bezirk Oberbayern für zum Beispiel heilpädagogische Maßnahmen und für die medizinischen Therapien die Krankenkassen.
Genau, da habe ich jetzt gleich noch eine Frage. Du beschreibst ja sozusagen den einen Weg. Der Kinderarzt schickt eher zu euch. Mhm. Aber vorhin war es ja so ein bisschen, habe ich ja so angeklungen, dass Eltern einfach auch so ein Bauchgefühl haben und oft nicht so gehört werden. Hattet ihr denn auch schon mal den Fall, dass die Eltern unbedingt was wollten und ihr auch den Bedarf gesehen habt und einen Kinderarzt überreden musstet? Gibt es das auch?
Da fällt mir jetzt tatsächlich kein Beispiel ein.
Okay.
Nee.
Das ist ja schön, dass man da die Kinderärzte auch gut im Boot dann hat, die das dann auch gut sehen können.
Ja. Genau, also wir sind in sehr gutem Austausch mit den Kinderärzten und wenn jetzt eine Familie kommt und eine Diagnostik durchführen möchte, dann ist es eigentlich immer so, dass der Kinderarzt einen Förder- und Behandlungsplan ausstellt, genau, beziehungsweise wir haben noch ein bisschen einen Sonderfall in unserer Frühförderstelle. Wir haben eine Ärztin bei uns, die Überweisungsscheine dann bekommt vom Kinderarzt und für uns den Förder- und Behandlungsplan direkt ausstellt, was die Arbeit nochmal deutlich vereinfacht. Aber wenn wir dann zum Beispiel mit unserem Kinderarzt austauschen und sagen, wir würden gerne die Diagnostik machen, wir besprechen dann die Ergebnisse, sind die Ärzte immer einverstanden und auch sehr dankbar. Die Kinderärzte haben auch viel zu tun und wenn sie sich eine Diagnostik, wenn sie die auslagern können, ist das natürlich auch für die Ärzte hilfreich.
Ja, super.
Genau, du hast ja vorher schon gesagt, dass Frühförderung ist bis zum Schulalter oder bis zur Einschulung. Nur jetzt so, falls uns ja auch Eltern zuhören, die schon ältere Kinder haben und dann jetzt so das Gefühl haben, ich bräuchte auch irgendwie was für mein Schulkind. Hast du einen Tipp, wo sich jetzt Eltern hinwenden könnten, vielleicht auch einfach nur so als Beratung, wenn ihre Kinder schon in der Schule sind? Hast du da eine Idee?
Ja, also als erstes, denke ich, würde ich mit der Lehrkraft sprechen, ob das in der Klasse genauso wahrgenommen wird. Und dann gibt es ja sehr häufig auch Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiter, an die man sich wenden kann. Und wenn es wirklich darum geht, dass das schon besprochen wurde mit der Schule, wenn jetzt zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche oder ADHS im Raum steht, dann würde ich mich an den Kinderarzt wenden, weil der Kinderarzt oder die Kinderärztin letztendlich diejenigen sind, die ein Rezept ausstellen, um eben die Logopädie oder die Ergotherapie dann in Anspruch zu nehmen.
Mhm. Ja, du hast jetzt schon ein bisschen voraus erzählt. Unsere Hörer interessiert sicherlich Frühförderstelle. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Berufe. Was bietet ihr denn alles so an für Therapien? Wir haben schon gehört, du bist Psychologin. Es gibt auch schon eine Ärztin, die euch dabei hilft, die Bedarfe auch festzustellen oder einzutüten, sage ich jetzt einfach mal. Was gibt es da noch?
Dann gibt es bei uns noch Heilpädagoginnen, es gibt Ergotherapeutinnen, Logopädinnen, Physiotherapeutinnen, dann haben wir auch eine Pädagogin, Sozialpädagoginnen, Kindheitspädagoginnen. Ja, ich glaube, ich habe alle.
Da hört man ja schon, dass das ganz individuell ist, damit ihr quasi auch auf diesen individuellen Bedarf der Kinder genau das richtige Hilfeangebot sozusagen geben könnt oder stellen könnt. Deswegen habt ihr auch so viele verschiedene Berufsgruppen bei euch in der Frühförderstelle.
Und auch die, gerade jetzt im heilpädagogischen Bereich, hat jeder auch nochmal eine individuelle, spezielle Ausbildung. Also ob das jetzt Musiktherapie oder Spieltherapie oder Tanztherapie ist. Genau.
Und das interessiert mich jetzt persönlich. Ja, ihr habt jetzt das Kind, ihr habt das euch angeschaut, ja, und dann gibt's diesen Plan eben von der Ärztin. Wird es dann auch so ein bisschen getestet, was bei dem Kind am besten ankommt? Weil ich stelle es mir jetzt gerade schwierig vor, nur aus der Beobachtung rauszufinden, bei dem Kind ist vielleicht Musiktherapie der beste Weg oder bei dem Kind funktioniert Tanztherapie. Also das interessiert mich jetzt einfach, wie ihr da quasi dann wisst, ach, das mit dem starten wir jetzt zum Beispiel.
Also wir arbeiten ja sehr eng mit den Eltern auch zusammen und wenn gerade jetzt bei Kindern, ich sage jetzt mal mit Autismus-Spektrum-Störungen, die sehr große Schwierigkeiten haben, in Kontakt, in Interaktion zu gehen und die Eltern uns berichten, oh, mein Kind reagiert total intensiv auf Musik, dann ist das zum Beispiel für uns ein Hinweis, okay, da könnte man versuchen, heilpädagogisch über Musik versuchen zu unterstützen, in Kontakt zu kommen.
Deswegen gibt es wahrscheinlich bei euch, wie du ja auch gesagt hast, nach der Beratung dann wahrscheinlich so eine Art Anamnesegespräch, könnte ich mir vorstellen, oder? Wo die Eltern so erzählen, Beobachtungen erzählen oder wie vielleicht Schwangerschaft und Geburt oder sowas verlaufen sind oder erste Lebensjahre oder Lebensmonate, damit ihr da so ein bisschen ein Bild auch von dem Kind bekommen.
Also das Anamnesegespräch ist quasi auch das Beratungsgespräch. Das wird da in einem Termin zusammen gemacht. Und auch die Ärztin und auch ich, wenn wir unsere Diagnostik machen, stellen nochmal Fragen, fragen nochmal nach. Dinge, die wir einfach wissen müssen, um unsere Diagnostik durchführen zu können.
Genau, also aber ich habe so die Info, dass es, was Frühförderung immer bedeutet, es gibt ein therapeutisches Rezept oder eine therapeutische Maßnahme für das Kind und eine pädagogische Maßnahme. Mhm. Ansonsten ist es ja keine Frühförderung im klassischen Sinne, richtig?
Mhm. Das ist richtig. Also Frühförderung bedeutet, dass ein Kind einen Komplexbedarf hat, so nennen wir das. Komplexbedarf bedeutet genau das, dass man diese Kombination aus einer pädagogischen Maßnahme, also in der Regel Heilpädagogik, hat und dazu noch mindestens eine medizinische Therapie. Und das kann eben sein die Logopädie oder die Ergotherapie oder die Physiotherapie. Und manche Kinder haben zwei davon oder sogar alle drei.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Kind habe, wo ich Sprachauffälligkeiten feststelle als Eltern, dann gehe ich nicht zu euch, sondern dann gehe ich ja zur Logopädin, weil ich wahrscheinlich nur das eine brauche. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Kind nur Logopädie braucht, richtig, gehe ich nicht zur Frühförderstelle. Ist richtig, gell?
Genau.
Wenn ich mich an meinen Kinderarzt, der mir ein Rezept hoffentlich dann ausstellt für die Logopädie, wenn der den Bedarf feststellt.
Wenn der Kinderarzt jetzt der Meinung ist, zum Beispiel durch die letzte U-Untersuchung, das Kind jetzt vielleicht nicht so gut mitgemacht hat oder Rückmeldungen dazu kommen aus dem Kindergarten, dass das Kind sich dort schwer tut im Kindergarten, zum Beispiel im Morgenkreis sitzen zu bleiben oder Freundschaften zu schließen oder sich sehr zurückzieht oder Konzentrationsschwierigkeiten hat. Wenn noch was dazukommt, dann wären wir praktisch die Ansprechpartner.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe so in meiner Arbeit die Erfahrung gemacht, dass es ja oft so ist, dass sich Dinge gut miteinander einfach verknüpfen. Ja, also wenn jetzt ein Kind eine Sprachauffälligkeit hat und es hat dann aber noch Heilpädagogik, dann werden da oft, sag ich mal, so der Boden oft gelegt, damit dann später die Logos so ein bisschen einfacher hat. Das ist immer ein bisschen meine Beobachtung, dass das immer ganz gut irgendwie so in der Kombi ganz gut funktioniert. Also Ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass nicht nur Logopädie auch funktionieren kann. Das war nur oft so meine Beobachtung, dass Kinder, die so beides bekommen haben, weil halt auch der Bedarf da war, dass es einfach gut zusammen auch funktioniert hat.
Ja, also wenn jetzt zum Beispiel beispielsweise man hat ein 5-jähriges Kind, das noch nicht alle Laute bilden kann, dann denke ich, brauchen wir dazu keine heilpädagogische Maßnahme. Wenn jetzt aber ein Kind ein Late Talker ist, ein Kind, das sehr spät anfängt zu sprechen oder noch gar nicht spricht, ist aber schon im Kindergarten, dann hat das Kind, ist ja das Kind auch in seiner Teilhabe eingeschränkt, ja, weil es ja dadurch, dass es noch nicht spricht, Schwierigkeiten hat, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, Freundschaften zu knüpfen, sich mitzuteilen, Bedürfnisse zu äußern, zu sagen, was es braucht. Und darum ist es gerade in dem Fall sehr wichtig, dass es auch eine heilpädagogische Maßnahme gibt. Und es ist auch so, wie du sagst, dass die Heilpädagogik der Logopädie da schon ein bisschen auch den Boden ebnet, ja, dass das Kind auch lernt, in Kontakt zu kommen, in Interaktion zu gehen, kooperationsbereiter ist, denn für die Logopädie macht man ja letztendlich auch Sprachübungen und das kann noch nicht jedes Kind. Also man kann unterschiedlich ansetzen in der Logopädie, auch dort kann man sprachanbahnend arbeiten mit Bildkarten und Gesten und so weiter, das können wir auch. Genau, und dann gibt es aber eben auch noch den Teil der Logopädie, ja, wo man eben Sprachübungen macht und dann ist es gut, wenn die Kinder schon sitzen und sich konzentrieren können. Ja,
und auch, ich habe dann das Gefühl, dann sind schon so die ersten Gehirnbahnen neu verknüpft worden, die dann auch gut tun. Ja. Für, sage ich mal, zum Beispiel eine Logo oder eine Ergo, wenn die da schon ein bisschen vorgearbeitet haben.
Ja, also ich mache selber die heilpädagogische Arbeit für eine Einrichtung und also was ich wirklich da ein großer Vorteil in der Frühförderung finde, dass es einfach da kurze Dienstwege gibt. Das heißt, Absprachen unter den Therapeuten etc. pp., das ist viel schneller mal zu leisten, als wie wenn man dann, klar, wir sitzen auch zweimal im Jahr um den Tisch, um uns natürlich zu dem Kind oder mit den Eltern auch auszutauschen. Aber das ist einfach manchmal ja terminlich oft schwierig und dann finde ich das ganz toll in der Frühförderung, einfach diese kurzen Dienstwege. Ja. Das ist auch einfach ein großer Vorteil.
Einfach jetzt, damit sich vielleicht so Eltern nochmal das noch ein bisschen besser vorstellen können. Wie lang dauert denn so eine Stunde Therapie? Kann man das sagen? Ist das immer gleich? Oder?
Also die Arbeit am Kind, so eine Einheit, sind 45 Minuten. Genau.
Und die findet dann auch bei euch statt im Gebäude oder kommt ihr zu den Eltern nach Hause oder zu den Familien nach Hause oder ist das auch unterschiedlich?
Das ist individuell unterschiedlich. Vor allem die heilpädagogischen Maßnahmen finden auch sehr häufig im häuslichen Kontext statt oder im Kindergarten. Also wir versuchen da uns an die Lebensrealität der Eltern auch anzupassen, was
was auch so leistbar ist
wahrscheinlich. Was für die Eltern einerseits leistbar ist, aber auch wenn Probleme hauptsächlich zum Beispiel im häuslichen Kontext, wie zum Beispiel Wutausbrüche stattfinden, dann macht es total Sinn, wenn die Therapeutin oder die Pädagogin nach Hause kommt und dort sich anguckt, wo kann ich da unterstützen, genau, wo kann ich da Interaktionserziehungsberatung anbieten.
Macht total Sinn, weil vielleicht im 1:1 dann mit dem Kind, das ja dann sonst gar nicht zum Sehen wäre.
Mhm. Ja. Und dann eben auch häufig im Kindergarten, aber natürlich auch bei uns in der Einrichtung. Also die medizinischen Therapien finden überwiegend bei uns in der Einrichtung statt. Und ich habe ja vorher gesagt, 45 Minuten, es gibt aber manchmal auch Doppeleinheiten, die man machen kann.
Genau, also ich weiß jetzt noch von ein paar Kindern zu berichten, dass ihr die auch nicht immer nur im Einzelkontext habt, sondern dass manche Therapeuten auch sagen, oh, ich habe da noch ein zweites Kind, das würde gut dazu passen. Manchmal ist es einfach auch ein Riesenvorteil, zwei Kinder zusammenzunehmen, weil dann einfach nochmal mehr, so gerade sozial-emotional Interaktion stattfinden kann und auch nochmal Sprache mehr. Also das finde ich auch ein ganz schönes Angebot.
Das machen wir auch. Also heilpädagogische Gruppen haben wir, Kleingruppen mit 3 bis 5 Kindern. Dann haben wir eine Vorschulgruppe auch, eine Sprachgruppe für Kinder mit Migrationshintergrund oder auch Kinder ohne Migrationshintergrund, also 2 verschiedene Sprachgruppen. Mhm. Genau, eine Musiktherapiegruppe haben wir auch. Mhm. Mhm.
Ja, Sprache ist gerade ein ganz hochaktuelles Thema, gell? Aber Frühförderung eben auch.
Ja, genau. Ich habe jetzt auch noch eine Frage, was letztens eine Bekannte quasi auch mich das gefragt und ich konnte das gar nicht so beantworten, dass da so die Sorge so ein bisschen ist, dass die Angst haben, dass das Kind da halt nicht alleine bleibt. Ist die Möglichkeit, dass die Eltern mit reingehen oder
ich natürlich
schon, oder? Ja, ich habe gesagt, ich kann es mir schon vorstellen, dass die Möglichkeit besteht, dass man halt erstmal so eine langsame Wiedereingewöhnung macht und dann vielleicht irgendwann später möglich ist, dass das Kind dann, dann alleine bei der Therapeutin
erst kein Beziehungsaufbau. Genau. Kein Kind kommt beim ersten Mal direkt alleine mit rein. Also die ersten Male sind eigentlich immer die Eltern mit dabei. Und dann ist natürlich schon irgendwann das Ziel, dass das Kind quasi gebracht und wieder geholt wird. Wenn die Eltern dabei sind, das ja, manchmal ist es sehr sinnvoll, wenn die Eltern dabei sind, weil man, während man das Kind spielerisch fördert, ja den Eltern quasi auch Handwerkszeug mitgeben kann, wie die Eltern ihre Kinder zu Hause unterstützen und fördern können. Andererseits birgt es, ich möchte jetzt nicht sagen das Risiko, aber es kann halt sein, dass die Eltern sehr viele Fragen klären wollen und dann die Zeit am Kind quasi dann in dieser Therapieeinheit eben verloren geht. Und dafür gibt es da eigentlich spezielle Elterngespräche, um Fragen zu klären, gerade was jetzt Erziehungsfragen betrifft. Ja.
Ja, super, da haben wir jetzt schon ganz viel geklärt. Gibt es irgendwas, also kannst du irgendeine Aussage darüber treffen? Wir haben ja schon gesagt, also bis maximal zum Schuleintritt sind die Kinder bei euch. Da kann ich mir vorstellen, dass es noch ein Thema ist mit Beeinträchtigung, mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung oder nicht. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, wie lange die Kinder durchschnittlich Frühförderung in Anspruch nehmen? Ein Jahr, zwei Jahre?
Ich würde sagen, 1 bis 2 Jahre durchschnittlich.
Ja, also, weil ich das auch nochmal eine wichtige Information finde, weil oft die Eltern, die sagen dann immer, oh, jetzt muss ich das machen und dann gibt es da niemals ein Ende. Und ich finde, sowas kann ja auch nochmal eine Angst nehmen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt auch vielleicht eine absehbare Zeit und dann ist alles auf so einem guten Weg und ein Kind hat auch sowas aufgeholt an Entwicklung und...
Also es gibt natürlich Kinder, die schwerere Beeinträchtigungen haben, die wirklich als Babys zu uns kommen und die wir wirklich bis zum Schuleintritt begleiten, aber das sind eher die Ausnahmen. Also am häufigsten kommen Kinder zu uns im Alter von 4 Jahren, also wenn sie schon im Kindergarten sind und eben dort festgestellt worden ist, dass da Unterstützungsbedarf da ist. Und die Kinder begleiten wir meist 1 bis 2 Jahre, wie gesagt maximal bis zum Schuleintritt. Und dann gibt's natürlich auch Kinder, die kommen kurz vor knapp im Vorschuljahr. Und da muss man dann sagen, dass es oft tatsächlich dann fast zu spät ist, weil man eben auch mit einer Wartezeit rechnen muss. Also bis man einen Termin bekommen hat zum Erstgespräch, das geht relativ schnell. Aber dann die Diagnostiktermine, bis die dann abgeschlossen sind und dann eben die Antragstellung. Und dann haben wir auch noch eine Warteliste, weil sehr viel Bedarf da ist. Und wenn man dann erst im Vorschuljahr kommt, dann ist es oft fast nicht mehr umzusetzen, Frühförderung noch zu starten.
Wir greifen da jetzt schon so ein bisschen vor, das wäre nämlich auch noch eine unserer Fragen gewesen. Aber wie ist das momentan so der Trend? Also ich weiß es von einer uns angegliederten Frühförderstelle, da ist es momentan so, dass es ja 10 Monate bis ein Jahr Wartezeit gibt. Und wenn die Kinder schon in einer Therapieform stecken, also sprich die Kinder bekommen schon Logo- oder Ergotherapie, dann kommen die gar nicht mehr auf die Warteliste, weil gerade da draußen ist so ein großer Bedarf an Entwicklungsförderung. Wie siehst du das?
Ja, wir haben schon auch eine Warteliste. Unsere ist nicht ganz so lang. Ich würde sagen zwischen 6 und 9 Monaten. Also vom Erstkontakt, bis es dann wirklich losgeht, wahrscheinlich tendenziell auch 9 Monate. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wann man im Jahr kommt. Also wenn jetzt gerade ein Schwung der Kinder in die Schule verabschiedet worden ist, dann können auch viele Kinder wieder nachrutschen von der Warteliste. Genau.
Ich möchte noch einen Tipp kurz an alle Eltern geben, egal ob sie das Gefühl haben, mein Kind sollte vielleicht mal bei einer Frühförderstelle vorbeischauen oder Logo, Ergo, ist mein Tipp, lieber ein bisschen zu früh kommen, weil einfach auch da die Wartelisten bei Ergos und Logos, also ich habe im Kindergarten diese Erfahrung, unglaublich lang sind, die warten manchmal 1 bis 1,5 Jahre. Deswegen empfehlen wir manchmal schon, wenn die Kinder 4 Jahre alt sind, auch wenn wir wissen, dass da noch viel sprachlich auch, sag ich mal, von alleine passieren kann, ohne Therapie, schon mal sich auf die Warteliste zu setzen lassen, weil einfach unsere Erfahrung so ist, dass dann im Vorschulalter, wie du gesagt hast, oft gar nicht mehr und man klappen kann. Und Absagen ist gar kein Problem. Genau, bei den rutscht einfach das Nächste nach. Die haben so lange Listen, die sagen dann, also wenn man dann angerufen wird und man hat den Platz, kann man einfach sagen, nee, es hat sich erledigt. Dann sagen die auch nur, okay, danke, ein Kind weniger. Richtig, genau. Also das ist auch kein Problem. Und weil du vorher gesagt hast, das häufigste Alter ist so 4 Jahre, wo die Kinder kommen, da möchte ich einfach auch noch für die Eltern so ein bisschen sprechen, weil ich habe manchmal so das Gefühl, viele Eltern haben dann so, wenn die vom Kindergarten so das erste Mal so diese Rückmeldung bekommen, dass das vielleicht eine Idee wäre, zur Frühförderstelle zu gehen, machen sich doch viele Eltern einen Vorwurf, warum haben wir das nicht früher erkannt, ja, oder warum ist uns das nicht aufgefallen? Ich möchte einfach alle Eltern bestärken und sagen, die Eltern haben natürlich auch nicht so den Vergleich, gerade wenn das vielleicht das erste Kind ist, die sehen das Kind ja nicht in so einer Gruppe wie wir jetzt im Kindergarten, ja, wir haben da eine große Gruppe von lauter 3-, 4-, 5-jährigen Kindern und natürlich einen anderen Erfahrungswert, natürlich fällt uns sowas schneller auf, wenn vielleicht ein Entwicklungsthema nicht so ganz da ist, wo es sein sollte. Und ich, ja, mir tut es dann nämlich manchmal so richtig mit weh, wenn ich dann sehe, wie die Eltern dann so in so einem Gespräch so ein bisschen auch erschrecken, wenn wir denen dann sagen, vielleicht Frühförderstelle mal zur Beratung gehen oder so. Also ich möchte einfach den Eltern die Angst nehmen und auch die Sorge, oh Gott, wir haben was verpasst, wir haben was falsch gemacht. Ja, das ist es ja gar nicht. Und diese Frühförderstellen sind wirklich einfach, finde ich, so tolle Chancen.
Ja.
So sind ja oft manchmal auch keine Riesenthemen, ja. Manchmal sind sie auch nur kleinere Themen und manche, die können dann so gut begleitet da einfach werden.
Manche Themen entstehen ja einfach auch erst im sozialen Kontext. Die konnten die Eltern da zu Hause ganz allein beobachten, nicht bemerken, weil die Kinder noch nicht so viel Kontakt zu anderen Kindern hatten oder die Reizvielfalt, die in so einer Kindergartengruppe herrscht, ja, die Reize, die dort verarbeitet werden müssen, in solch einer Situation waren viele Kinder davon
ganz genau, gar nicht. Ganz genau. Ja. Deswegen möchte ich nur allen Eltern sagen, das ist überhaupt kein...
Unverbindlich beraten lassen. Und es ist auch tatsächlich bei weitem nicht so, dass jedes Kind, das zu uns zur Diagnostik kommt, auch ein Frühförderkind wird. Also es kommt sehr häufig auch vor, dass wir sagen, wir warten da auch wirklich gerne noch ab. Also dass wir besprechen mit den Eltern, wir telefonieren noch mal in 6 Monaten. Oder wenn jetzt ein Kind zusätzlich noch einen Integrationsplatz kriegt, dass wir erst auch mal empfehlen, das Kind soll erst mal im Kindergarten ankommen und dann schauen wir weiter. Und ja, wenn das Kind dann eben nach den 6 Monaten, wenn dann keine deutliche Weiterentwicklung passiert ist, dann können wir immer noch starten. Aber natürlich auch eine Möglichkeit, wie du gesagt hast, ist dieses zweigleisig fahren. Ich melde mich jetzt mal an, schau dann, wie es in einem halben Jahr ist. Absagen kann man immer noch. Genau, und Frühförderung ist ja jederzeit auch kündbar.
Und ich habe auch schon ganz, ganz, ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen von Kindern, die Integrationskinder waren oder von Kindern, die an einer Frühförderstelle waren. Dass halt dann, das ist ja auch so ein bisschen euer Ziel, dass die Kinder dann, wenn sie in die Schule kommen, quasi so die Entwicklungsrückstände, die vielleicht da waren, so aufgeholt haben. Oder einfach, dass die Kinder gut in so einem Schulsystem starten können. Ja, da habe ich schon so tolle Rückmeldungen bekommen, wie dankbar dann auch die Eltern im Nachhinein waren, den Tipp auch von einem Kindergarten zum Beispiel bekommen zu haben, weil es ihnen vielleicht selber nicht aufgefallen wäre und die dann da ganz froh drum waren, das mit ihrem Kind sozusagen bei euch gewesen zu sein, und da die Therapien gemacht zu haben, um dann eben so einen guten Schulstart zu haben.
Genau, also ich greife jetzt hier ein bisschen vor in unseren Fragen. Also es ist ja dann so, wenn die Kinder dann bei euch sind, ihr habt es schon gehört, es gibt dann vielleicht eine heilpädagogische Maßnahme und vielleicht noch Logopädie oder Ergotherapie, manchmal sogar noch Psychomotorik oder was. Das heißt, das Kind hat dann auch viele Termine in der Woche. Und die Eltern sind dann auch manchmal so ein bisschen verunsichert. Wer ist denn sozusagen euer Auftraggeber der Frühförderung?
Klar? Ja. Also unser Auftraggeber sind ganz klar die Eltern. Also es gibt keine Verpflichtung zur Frühförderung. Die Eltern entscheiden, ob sie Frühförderung für ihr Kind möchten oder nicht. Und wir arbeiten sehr eng mit den Eltern zusammen, denn es ist nicht sehr hilfreich, oder wenn wir jetzt einfach eine Therapie 45 Minuten die Woche machen, einmal in der Woche, und dann ist das Kind mal krank und dann sind mal Ferien. Wir brauchen auch die Eltern im Boot, die Zusammenarbeit mit den Eltern, um eben auch die Dinge, die wir mit dem Kind üben, fördernd, worin wir das Kind in seiner individuellen Entwicklung unterstützen, dass die auch zu Hause umgesetzt werden.
Unbedingt.
Und auch Dinge, die die Eltern auch selber umsetzen können zu Hause. Ja? Also das muss auch im Alltag integrierbar und übbar sein. Und es bringt jetzt nichts, wenn die Eltern eigentlich keine Frühförderung wollen, dann Frühförderung zu machen.
Also genau. Also ich finde das auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass du sagst, ihr braucht die Eltern im Boot. Also so erlebe ich das auch. Also ohne Eltern funktioniert es hinten und vorne nicht. Und letztlich ist es ja auch so. Ich meine, ihr macht ja auch interdisziplinäre Arbeit, nicht nur bei euch im Haus, im Rahmen eurer Einrichtung, sondern ihr geht ja auch in den Kindergarten und steht da nochmal beratend zur Seite und schaut, was das Kind vielleicht noch im Gruppenkontext oder so braucht und was da wichtig ist. Und ja, so soll sollte es ja sein. Also sprich, viele Hände ziehen an einem Strang, damit hinterher ja die Sache noch positiver gestaltet wird.
Ja. Ja. Also zu dem Thema viele Therapien, viele Termine in der Woche möchte ich noch sagen, dass wir ja, wie gesagt, einfach auch teilweise mobil im Kindergarten arbeiten und dass wir auch Kombinationstermine teilweise anbieten können und kein Kind bekommt mehr als 3 Therapien und das sind schon die Ausnahme. Also ein Kind hat 1 bis 2 Therapien und wir arbeiten blockweise und dass ein Kind 3 Therapien hat, das kann mal eine kurze Phase passieren, aber das ist jetzt absolut nicht die Regel. Und dann sind die ja oft wechselnd oder in Kombination oder es ist ein Termin in der Frühförderstelle, einer im Kindergarten. Also wir achten da schon sehr drauf, dass das Kind Zeit hat, sich frei zu entwickeln, viel Spielzeit auch im Kindergarten hat und nicht nur in Terminen eingebunden
ist. Genau, also Eltern meinen ganz oft, Frühförderung ist auch immer nur sozusagen extern, also sprich in den Kindergärten. Davon gehen auch viele Eltern aus und manchmal ist es dann auch so, man muss dann auch so ein bisschen den Zahn ziehen und sagen, ja, wir wissen, die Beruflichkeit, ja, die Eltern können dann sozusagen Therapie und Beruf, sprich die Eltern können in die Arbeit gehen und während der Zeit am Vormittag bekommt das Kind eine Therapie, ja, das kann schon ein Angebot sein, aber es ist nicht immer die Regel. Also die Frühförderstellen sind nicht so drauf ausgelegt, das, was ich auch nochmal einen wichtigen Punkt finde. Das heißt, die Eltern werden auch den ein oder anderen Termin vielleicht auch fahren müssen.
Ja, absolut, genau. Und es ist auch wichtig für unsere Zusammenarbeit, für unsere Elternarbeit, ja, um gut beraten zu können.
Ja, ihr müsst ja einfach im regen Austausch sein. Richtig. Ja. Ich habe schon mal zu einer Mama gesagt, da ging es auch darum, dass man zu Hause die Übungen zum Beispiel auch zu Hause macht oder man hat besprochen, dass man so und so jetzt umgeht, wenn dies oder das ist, habe ich mal so erklärt, wie wenn ein Kind jetzt ein Musikinstrument lernen würde und man übt nie zu Hause, sondern man ist nur einmal in der Woche die 45 Minuten da. Klar macht das Fortschritte, aber dann sind die halt sehr klein. Wie wenn ich jetzt zu Hause täglich mal üben würde, dann wäre der Fortschritt natürlich schneller da oder auch größer.
Ja. Wobei, also die Kinder haben schon auch manchmal Hausaufgaben, gerade, also die Kleinen natürlich, aber die Vorschulkinder in der Ergotherapie oder in der Logopädie, da kommen schon auch häufig Übungen vor, die man gemeinsam übt. Aber mehr ist es das Umsetzen von, wie gehe ich mit meinem Kind in bestimmten Situationen um, das Grenzsetzen oder wenn es um Sprachanbahnung geht, also ein Kind, das noch nicht spricht, wenn man zum Beispiel mit Gesten arbeitet, mit Bildkarten, dass die Eltern auch gut angeleitet werden, das auch zu Hause mit ihrem Kind einzusetzen. Oder wie spiele ich mit meinem Kind, wie führe ich ein Kind zurück in eine Situation, wenn es sehr reizoffen und ablenkbar ist. Wie mache ich das, dass ich ein Kind zurückhole?
Ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Eltern da auch sehr dankbar sind um Tipps. Oder was ist da so deine Erfahrung?
Ja.
Schon, oder? Mhm. Also die kommen ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit einer Not zu euch oft und könnt mir vorstellen, dass sie auch ganz dankbar sind, dann so Tipps für zu Hause zu bekommen.
Ja. Natürlich gibt es verschiedene Eltern. Ja, manche sind sehr dankbar und dann gibt es natürlich auch Eltern, die vom Kindergarten mehr oder weniger geschickt worden sind und die dann eben Frühförderung so annehmen als Angebot und deren Bereitschaft nicht so groß ist. Ja,
ja, aber ich denke, da kann man allgemein immer sagen, umso besser die Zusammenarbeit ist,
umso mehr
zielführender einfach
ist
auch. Oder
umso hilfreicher ist es fürs Kind.
Wenn jetzt sozusagen es eine Fee wäre, was würdest du dir oder was wünscht sich so euer Team am meisten von den Eltern gerade derzeit? Was denkst du, bleibt gerade so ein bisschen auf der Strecke?
Auf der Strecke würde ich nicht sagen. Also was wir uns wünschen, ist die Bereitschaft von den Eltern zu dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit. Zur Mitarbeit, um das Kind gemeinsam optimal unterstützen zu können, um das Kind in seiner Entwicklung, in seiner individuellen Entwicklung optimal unterstützen zu können und aber auch natürlich die Bereitschaft, Termine einzuhalten. Ja? Also die Zusammenarbeit.
Ja, einfach die Basics, damit das gut funktioniert. Mhm.
Ja. Ja, so zum Abschluss, wir haben ja schon festgestellt, war zu schnell. Ich gehe noch mal kurz zurück, hätte ich beinahe eine Sache vergessen. Wir haben ja auch Zuhörer, die nicht in Bayern wohnen, ja, und ich weiß schon, dass es auch Frühförderung in anderen Bundesländern gibt. Ich weiß nicht, ob es immer auch so heißt. Weißt du, ob das ganz anders ist in einem anderen Bundesland oder ist es sehr ähnlich oder hast du da Erfahrungen?
Ich habe ehrlich gesagt keine Erfahrungen. Ich weiß aber, dass es Frühförderstellen in ganz Deutschland gibt und ich weiß auch, dass verschiedene Bundesländer eigene Rahmenverträge haben. Also wir haben einen bayernweiten Rahmenvertrag Frühförderung, da tritt jetzt aktuell gerade eine neue Version in Kraft und das haben andere Bundesländer auch. Und da sind bestimmt marginale Unterschiede, aber dazu kann ich nichts sagen.
Mhm. Gut, danke. Und jetzt aber das, was ich zum Abschluss fragen wollte. Wir haben ja schon gesagt, dass die Wartelisten sehr lang sind. Was glaubst du so persönlich, was ist der Grund, warum generell die Wartelisten länger werden und immer mehr Kinder einen Bedarf haben? Ich denke mal, das ist zwar sehr komplex und auch wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten. Genau, aber vielleicht kommt bei dir noch...
ist gerade meine Antwort, ja.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob es so viel mehr Kinder sind. Es sind schon zunehmend mehr Kinder, aber hauptsächlich sind die Bedarfe einfach komplexer geworden. Unsere Zeit ist komplexer, die Anforderungen an die Kinder sind komplexer, unsere Welt ist komplexer geworden. Ich glaube, das ist im Grunde, ja.
Ja, also ich erlebe das auch gerade, dass sozusagen Rahmenbedingungen, also ich meine, ist jetzt falsch in dem Punkt von Rahmenbedingungen zum Beispiel Schule zu sprechen, aber die Rahmenbedingungen, glaube ich, werden manchmal immer enger, ja. Die Kinder auch in, das Personal in den Kindergärten, ja, ist auch oft, ja, es gibt zu wenig Erzieher. Mhm. Also ich glaube, da ist ganz viel gerade auch so nochmal, ja, sozialpolitisch im Umbruch. Mhm. Und ja, was ich auch immer so schade finde, dass man immer eigentlich spart, eben nicht am falschen, nämlich am Kind, beziehungsweise da auch nochmal an Entwicklung. Klar, ist es wahrscheinlich auch wichtig, jetzt mal in Verteidigung vielleicht zu investieren, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt wäre da auch ein bisschen natürlich auch in das Thema Kinder und vor allem Gesundheit zu investieren, weil das ist hinterher das, was...
Ja, die Basics, die Grundlage.
Die Basics dafür.
Ja. Und ja, wie du sagst, wenn Systeme so überlastet sind und überall eingespart wird und jetzt nicht nur finanziell, sondern natürlich auch an Personal, die dort mehr Stress fürs Personal herrscht, man nicht so gut individuell aufs Kind eingehen kann, dann irgendwann summieren sich die Probleme und werden immer größer. Ja.
Ja, da würden wir uns alle, glaube ich, wir sind ja alle so in einem ähnlichen Bereich, sage ich mal, tätig. Und ich glaube, da würden wir uns alle wünschen, dass, ja, ich weiß auch nicht, wo man das Geld jetzt hernehmen soll, aber dass da die Lobby vielleicht noch mal ein bisschen größer wird und vielleicht die Politik doch erkennt, dass gerade so Stellen wie Frühförderung oder eben auch Kindergarten, dass Bildung ja nicht erst in der Schule beginnt und man einfach präventiv da schon ganz, ganz, ganz viel schaffen könnte. Auch,
Die Finanzierung für die Integrationsplätze ist auch großes Thema.
Mhm, ja. Genau, je früher man startet mit der Prävention, umso wirksamer ist sie auch.
Genau, ja, ich denke mir im Endeffekt, denke ich mir immer, würde Geld gespart werden, weil irgendwann ist das Problem dann so, sage ich mal, steht man vor der Wand und dann muss irgendwas getan werden und man könnte vielleicht ganz viel davor schon auffangen, dass es eben gar nicht dann so weit kommt. Ja. Und
genau, ja. Also, jetzt hoffen wir alle zusammen, wir drei, dass du, liebe Mama, lieber Papa, da draußen Frühförderung als wirkliche Chance verstehst und nicht als Karriereknick. Es geht überhaupt nicht darum zu sagen, mit dem Fingerzeig, du hast etwas falsch gemacht, ganz im Gegenteil, sondern eher ein, Hände, die da einfach helfen, zur Seite stehen und sagen, ja, wir können helfen, wir können unterstützen und beraten auf alle Fälle. Und ja, wenn alle an einem Strang ziehen, dann wird da auch sicher was Gutes draus.
Und ich sage immer, wer Hilfe annimmt, der ist stark.
Das stimmt allerdings. Und ja, wie gesagt nochmal, der Hinweis, also je eher sie starten, umso besser ist es für die Entwicklung. Genau. Und was uns ganz wichtig ist, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl.
Genau.
In diesem Sinne
sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Danke, dass du heute da warst, liebe Daniela.
Ja, Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank. Genau, Marlina, und ich glaube, wir können sagen, das war jetzt unser letzter Podcast, bevor wir in die Sommerferien gehen.
Ja, die brauchen wir auch ganz dringend.
Genau, alle freuen sich schon. Ist es bei euch auch gerade so ein bisschen, dass ihr so merkt, in der Frühförderstelle ist es so ein bisschen die Luft raus?
Ja, Juli ist immer ein sehr voller Monat.
Ja, genau. Das bei allen, das wünschen wir auch hoffentlich, dass alle Ferienurlaub haben, genießen können, einen Gang zurückschalten können, viel Zeit für die Familie haben und einfach schöne Stunden im Sommer genießen können.
Genau, und als Hinweis dafür, man kann auch unsere Podcasts hören. Wir haben ja schon ganz viele zu verschiedenen Themen. Genau, das letzte Puh, raus aus dem Stress. Vielleicht ist das was für die Ferien. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.